Am Mikrofon begrüßt sie Niloufar Elhami. Das Urheberrecht ist kompliziert und das Netz hat es noch komplizierter gemacht. Verwirrt sind auch oft Menschen, die sich jeden Tag mit Netzinhalten und Urheberschaft beschäftigen. Sind alle Musikdownloads im Netz illegal? Darf ich eine neue Serienfolge im Stream ansehen? Und was ist dann der Unterschied zum Download? Das Portal iRights.info hat sich zur Aufgabe gemacht, aufzuklären. Dort arbeiten Journalisten und Juristen gemeinsam an einer verständlichen Darstellung zum Urheberrecht in der digitalen Welt. Genau über diese Themen wollen wir heute Abend sprechen mit Matthias Spielkamp, Journalist und Projektleiter von iRights.info und Autor eines Blogs namens Immateri-Blog, auf dem er über genau solche Themen schreibt. Zugeschaltet aus Berlin, willkommen in die Sendung, Herr Spielkamp.
Ja, schönen guten Abend.
Und im Studio außerdem ist Nora Hespers aus der Online-Redaktion.
Hallo.
Hallo. Hallo Nora. Herr Spielkamp, Sie haben Philosophie, Politologie und Volkswirtschaftslehre in Frankfurt Main und an der FU Berlin studiert. Sie haben ein Masterstudium der Journalistik an der University of Colorado at Boulder absolviert und Sie arbeiten als freier Journalist in Berlin. Ihre Spezialgebiete sind eben Recht und Regulierung des Internets. Jetzt meine erste Frage, wie haben Sie überhaupt dieses Gebiet der Urheberrechte im Netz für sich entdeckt?
Das hatte tatsächlich mit meinem Job als freiberuflicher Journalist zu tun. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich von verschiedenen Verlagen neue Verträge und Geschäftsbedingungen zugeschickt bekommen habe. Also das waren jetzt Printpublikationen. Das ging los mit der Süddeutschen Zeitung, dann folgte recht bald der Berliner Verlag. Die haben mir Geschäftsbedingungen geschickt, in denen sie formuliert haben, was sie denn gerne alles von mir hätten an Rechten, an meinen Texten. Das heißt, wenn ich normalerweise einen Text schreibe für eine Zeitung und gebe den ab, also der ist bestellt, die sagen, wir möchten zu diesem Thema einen Text und dann schreibe ich den und schicke den an die Redaktion, dann ist normalerweise damit verbunden, dass man das Recht abtritt, dass dieser Text einmal in der Tageszeitung gedruckt wird und damit hat sich die Sache. Und jetzt ist es allerdings Usus geworden in den letzten Jahren, dass die Verlage immer mehr Rechte haben wollen von den Autoren, um zum Beispiel die Artikel ins Internet stellen zu können, um sie zusätzlich in ein elektronisches Archiv aufnehmen zu können. Manche haben eine Zeit lang, wie der Spiegel zum Beispiel, dieses elektronische Archiv dann auch noch auf CD gebrannt und verkauft. Andere bieten das kostenlos im Internet an. Fast alle bieten es aber auch kostenpflichtig an, zum Teil auch über Dienstleister und so weiter. So, und da kommt auf einmal eine ganz neue Situation zustande, denn das dürfen die eigentlich nicht, wenn die Autoren dem nicht zugestimmt haben. Mhm. Und deswegen haben die irgendwann angefangen, so Anfang des Jahrtausends, haben die angefangen, Verträge zu verschicken, in denen dann drin stand, ja, sehr geehrter Herr Spielkamp, wir freuen uns über die jahrelange gute Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Und damit das in Zukunft so weitergehen kann, möchten wir jetzt gerne von Ihnen auch noch die Rechte für die Online-Veröffentlichung und die Rechte für, also das ist zum Teil bizarr, was die sich dann da ausdenken, für SMS und BTX und was es alles so gibt und irgendwelche Formate, von denen man seit langem nicht mehr gehört hat. Und der Witz ist dann aber immer, wir bieten ihnen dafür aber keinen Cent extra Honorar an. Und da bin ich dann stutzig geworden und habe mir gedacht, meine Güte, das finde ich jetzt nicht besonders fair. Die möchten das auf alle möglichen Arten und Weisen noch weiter verwerten und möchten mich aber eben nicht daran beteiligen. Und lassen mir aber im Grunde genommen auch keine Wahl. Also das war jetzt nicht wie eine höfliche Bitte formuliert, sondern das ging halt darum, ich soll das unterschreiben und dann habe ich das halt abgetreten. Und das war eine sehr persönliche Erfahrung, bei der ich dann gemerkt habe, gut, hier geht's um meine Rechte. Und was hat es denn eigentlich damit auf sich? Und zur gleichen Zeit habe ich eben, das ist dann häufig Zufall, wenn man mal auf ein Thema ja so ein bisschen eingeschossen ist, habe ich wahrgenommen, dass darüber auch politisch eine ziemliche Debatte schon entbrannt war, vor allen Dingen in den USA. In Deutschland noch nicht so sehr, aber vor allen Dingen in den USA. Da ging es dann eben darum, was ändert sich für die Musikindustrie, wenn jetzt die Musik digitalisiert im Netz ist und auf einmal die Leute das über Tauschbörsen runterladen und so weiter und so fort. Und das fiel dann zusammen. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein sehr interessantes Thema und vor allen Dingen ist es ein sehr politisches Thema. Erstmal denkt man ja, das ist furchtbar abstrakt. Es hat nichts mit mir zu tun und es ist eigentlich nur was für Spezialisten. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann stellt man fest, es hat im Grunde genommen heute mit allen Menschen irgendwas zu tun, die Medien nutzen und die das eben auf eine digitale Art und Weise machen. Das ist eben dieser große Unterschied, der sich da entwickelt hat. Durch die Digitalisierung ist im Grunde genommen heute jeder irgendwie mit dem Urheberrecht konfrontiert, ob er es weiß oder nicht und ob er es will oder nicht.
Das heißt, Sie haben angefangen, weil Sie selbst wenig Ahnung hatten. Sie haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, wussten dann zum Schluss bestimmt ganz viel und haben wahrscheinlich auch entdeckt, dass es ganz viele andere Kollegen oder auch Menschen gibt, die da mit einem Fragezeichen stehen und nicht weiter wissen.
Ja, genau so ist es. Und ich habe dann schon angefangen, über das Thema zu schreiben, bevor es eben dieses Internetangebot irights.info gab. Habe da als Journalist gearbeitet und so habe ich eben einige der Leute kennengelernt, die sich in dieser Szene tummeln, die sich damit eben schon viel länger beschäftigt haben als ich. Ich war ja jetzt nicht der Erste, sondern da gab es ja Leute, die haben das schon viel länger gemacht. Und einer von denen, Volker Grasmuck, der hatte eben damals die Idee, ein solches Internetangebot aufzubauen und hat es auch geschafft, das Verbraucherschutzministerium davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und die haben eben diese Startfinanzierung geliefert dafür. Und dann ging das eben los.
Dann ging das los. Wir kommen gleich wieder drauf zu sprechen, was iRight eigentlich ist. Ich würde an dieser Stelle, bevor wir da uns sehr vertiefen, unser Radiorätsel erstmal auflösen. Nora?
Und zwar haben wir heute die Liederlücken gespielt. Da wurden 6 Titel gespielt und in einer bestimmten Stelle fehlt dann halt ein bestimmtes Wort und die gilt es zusammenzusetzen zu einem neuen Stück. Herr Spielkamp, haben Sie mitraten können?
Ja, also Hut ab vor jedem, der das löst. Ich glaube, ich habe noch nicht mal das Rätsel verstanden.
Dann okay. Erklären wir vielleicht nochmal, genau, was man da hätte machen müssen.
Genau, in diesen Refrains ist halt immer ein bestimmtes Wort weggespult, weil da die Bandmaschine leider kaputt gegangen ist. Und diese Lücken gilt es halt zusammenzusetzen. Also man muss erst raten, was ist die Lücke, welches Wort findet da quasi statt eigentlich. Und dann kann man die zu einem neuen Song zusammensetzen. Und diesmal wäre es gewesen When You're Smiling, The Whole World Smiles With You von Louis Armstrong. Ja. Und es gibt auch Hörer, die das geraten haben und unter denen dürfen Sie jetzt einen Gewinner ziehen. Ich quasi zuffi jetzt durch die Mails, die wir gekriegt haben und Sie sagen einfach irgendwann Stopp.
Ja, Stopp.
Dann hat gewonnen Simone Steinhaus. Wo sie herkommt, hat sie leider nicht geschrieben, aber ihr wird ein wunderschönes Überraschungspaket mit D-Radio-Wissen-Artikeln zugeschickt werden.
Jetzt haben wir vergessen zu gongen. Nur
oh, schon wieder.
Können wir nachträglich machen.
Moment.
Sehr gut.
Das hat sie sich verdient.
Das ist sehr wichtig in dieser Sendung. So, Herr Spielkamp, ich würde gleich den ersten Song spielen, den Sie sich gewünscht haben. Das ist Los Paul von Trio. Warum haben Sie diesen Song ausgewählt?
Weil Trio einfach eine großartige Band ist und die heute wahrscheinlich niemand mehr kennt, der jünger ist als 30. Und das ein sehr großer Verlust ist für die Musik, dass die niemand mehr kennt. Aber das war ganz großartig. Und die meisten kennen ja nur Da, Da, Da. Und das ist schon natürlich auch witzig, dadaistisch. Aber die haben auch einfach richtig gute Musik gemacht und auch richtig gute Texte dazu geschrieben.
Also dazu muss ich sagen, ich bin im Ausland aufgewachsen, in Schweden unter anderem. Und Da kennt man da, auch wenn man unter 30 ist.
Von ja, okay, daher. Gut, in Ordnung. Ja, gut. Dann ist es gut, wenn man noch andere Songs von Trio kennenlernt. Ja.
Wir reden über Urheberrechte in der digitalen Welt, vor allem die nicht ganz einfach sind heutzutage. Und über das Portal iRights.info. Auf der iRights.info-Seite ist Folgendes zu lesen. Sind Privatkopierer Verbrecher? Macht sich strafbar, wer eine CD oder DVD kopiert oder sich den Film der Woche auf die Computerfestplatte speichert. Diese Fragen zu beantworten ist für Laien so schwer wie nie zuvor, denn die Veränderungen im Urheberrecht geben bisweilen selbst Juristen Rätsel auf. Und genau hier setzt also iRights.info an, um bei der Orientierung zu helfen. Und jetzt die Frage an Herrn Spielkamp. Wie arbeitet das Portal eigentlich?
Das funktioniert so, dass wir ein Team sind von 5 Leuten. 3 davon sind jetzt seit Beginn an dabei. Wir haben 2004 angefangen, das erstmal zu konzipieren und dann 2005 im März sind wir an den Start gegangen, sind wir online gegangen. Und ja, 3 von denjenigen, die 2004 mit angefangen haben, sind noch dabei. Und das sind Vali Georgievich, Till Kreuzer und ich und Philipp Otto, der auch schon sehr lange dabei ist, ist 2005 dazugekommen. Und wir haben das erst eben machen können mit Unterstützung des Verbraucherschutzministeriums. Das heißt, da haben wir 1,5 Jahre lang dann auch Geld dafür bekommen, das zu machen, weil die gesagt haben, das ist eine gute Idee. Urheberrecht ist ein Verbraucherthema geworden. Also Verbraucherthema eben in dem Sinne, dass es wirklich alle Bürger betrifft. Und dann haben wir uns überlegt, welche Informationen diejenigen sind, die für Nutzer eben wirklich am wichtigsten sind. Es ging ja nicht darum, Informationen für Juristen zu schaffen oder für Techniker oder Leute, die jetzt selber zum Beispiel Programme entwickeln oder dergleichen. Und haben dann eben angefangen, Listen zu machen mit wichtigen Fragen. Ein Beispiel haben Sie eben genannt, die sogenannte Privatkopie. Darf ich mir von CDs jetzt Kopien machen? Was ist, wenn da ein Kopierschutz drauf ist? Darf ich das dann trotzdem? Darf ich das dann nicht mehr? Und dergleichen. Und dann haben wir diese Fragen gesammelt und haben angefangen, zu denjenigen, die wir am wichtigsten, am dringendsten fanden, Texte zu schreiben, damit wir dann natürlich auch was hatten, als wir an den Start gegangen sind. Also der Vorlauf, der war ja jetzt nicht kurz, aber wir wollten natürlich auch schon einen ziemlichen Fundus von Informationen bieten, wenn man mit so einer Website an den Start geht und Aufklärung in Urheberrechtsfragen verspricht und dann da 5 Texte drauf hat, wäre natürlich ein bisschen peinlich gewesen. Und dann ist es auch so weitergegangen, dass zum Beispiel Nutzer selber Fragen gestellt haben. Die haben dann mal gefragt, ja, und wie sieht es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gab eine Zeit lang ein Angebot, das hieß All of MP3, das war in Russland, da musste man Geld bezahlen, um Musik abzurufen, aber immer wieder las man, dass die überhaupt keine Lizenz haben und dass das illegal sei. Und was ist jetzt das Problem, wenn ich da mir einen Song kaufe, mache ich mich dann zum Beispiel strafbar und dergleichen mehr. Und von unserem Prozess in der Redaktion her ist es so, dass alle Texte, die geschrieben werden, auf jeden Fall von unserem juristischen Kollegen, der aber selber eben auch schreibt, der jetzt nicht nur für die Überprüfung zuständig ist, dass aber dieser juristische Kollege, nämlich der Till Kreuzer, das alles gegenliest, um zu sagen, ja, das ist juristisch so korrekt dargestellt.
Das heißt, Sie sind 4 Journalisten und ein Jurist?
Nein, es ist so, dass wir sind im Moment 5 Personen, davon sind 2 Juristen, die aber beide selber schreiben. die also dann eben auch journalistisch arbeiten. Und die anderen drei haben eben keine juristische Ausbildung. Und derjenige, der eben wirklich so der herausragende Urheberrechtsjurist ist, das ist der Till Kreuzer. Und das heißt, das ist dann meistens derjenige, der tatsächlich die Texte auch mindestens eben einmal überprüft. Der redigiert die dann zum Beispiel jetzt nicht auf sprachliche Hinweise, es sei denn, es fallen ihm halt Rechtschreibfehler und irgendwie ein schräger Satzbau auf, dann sagt er das natürlich auch. Aber in erster Linie geht es darum, dass er sagt, ja, das ist juristisch so in Ordnung dargestellt und dann kann man es eben auch nochmal umformulieren, wenn es nicht besonders schön ist oder dergleichen.
Wie war denn das Feedback ganz am Anfang? Ich meine, wann haben Sie gemerkt, oh, da gibt es wirklich Nutzer, die lesen und Fragen stellen?
Also es war so, dass die Seite natürlich, das ist ja immer so, wenn man mit einer neuen Internetseite ins Netz geht, die kennt ja dann erstmal kein Mensch. Wir haben aber da großes Glück gehabt. Also wir sind ja zwar in diesem, wir haben diese Website ja neu gemacht, aber wir sind ja sonst keine Anfänger auf dem Gebiet gewesen. Das heißt, wir hatten, also die meisten von uns hatten schon einen ganz guten Namen und das bedeutet ja immer auch Kontakte. Und so war es dann auch so, dass zum Beispiel zum Start, als wir an den Start gegangen sind, Heise Online berichtet hat, also der wichtigste Nachrichtendienst zu IT-Fragen in Deutschland, der von allen gelesen wird, die da irgendwie Interesse haben. Und das hat natürlich von Anfang an dazu geführt, dass wir einen ziemlich guten Start hatten. Und das darf man sich aber natürlich trotzdem nicht so vorstellen, dass da jeden Tag 50.000 Leute auf die Seite kommen. Das ist schon ein sehr, sehr starkes, also ein sehr kleines Nischenprodukt. Und wir konnten dann aber eben beobachten, dass es aber wenigstens, und das ist das Gute, was uns auch so bestärkt hat, von Monat zu Monat mehr Menschen wurden. Das war wirklich ein kontinuierlicher Anstieg. Und dann kamen eben auch die ersten Fragen, so wie ich das eben beschrieben habe, die da gestellt wurden. Naja, und dann haben wir gleich im zweiten Jahr, 2006, haben wir dann den Grimme Online Award bekommen. Und das war natürlich eine ganz tolle Belohnung für uns, weil wir dann den Eindruck hatten, okay, jetzt haben auch andere Journalisten, die da in der Jury sitzen, haben uns einfach so eine Art, ja, Ritterschlag gegeben, wenn man so will. Die haben das selber so gesehen. Also die haben bestätigt, dass wir unseren hohen Anspruch, den wir uns da gesetzt haben, nämlich diese komplizierte Materie anschaulich und verständlich darzustellen, dass die gesagt haben, das ist uns gelungen. Und das war natürlich ein sehr, sehr großes Lob. Da haben wir uns damals sehr drüber gefreut.
Das heißt, Sie haben anfangs Geld vom Verbraucherschutzministerium bekommen. Aber wie finanzieren Sie sich denn heute?
Ja, also wir haben dann anschließend, wir wussten ja, dass das ausläuft und das war auch klar, dass das nicht verlängert wird nach diesen 18 Monaten. Und wir haben dann weitere Anträge gestellt für Förderung bei anderen Geldgebern. Denn die Schwierigkeit ist schon, das muss man so sagen, die Möglichkeit, das jetzt zu kommerzialisieren, die ist relativ gering. Die Reichweite reicht bei weitem nicht aus, um das Ganze über Werbung zu finanzieren. Und da machen wir uns jetzt auch nicht irgendwie die Hoffnung, dass wir da, sagen wir mal, 3 Stellen oder so mit Werbung finanzieren könnten. Das ist praktisch unmöglich bei dem Thema. So viele Leute gucken dann eben doch nicht da permanent drauf. Und deswegen war öffentliche Förderung für uns schon immer ein wichtiger Bestandteil. Und wir haben dann aber erstmal keinen Erfolg gehabt. Wir haben Anträge geschrieben, die sind aber nicht bewilligt worden. Und dann haben wir das anderthalb, fast 2 Jahre erstmal ehrenamtlich weiter betrieben, weil wir gesagt haben, ist jetzt so gut gelaufen, wir machen das jetzt einfach weiter. Und das ist natürlich schwierig, weil man dann eben wirklich das als eine Art Hobby betreibt. Und wir haben uns da sehr, sehr große Mühe gegeben. Und ich glaube, viele Leser und Nutzer haben das auch einfach gar nicht gemerkt, dass das so gewesen ist. Aber das kann man nicht auf ewig durchhalten. Und wir hatten dann das Glück, dass wir nochmal eine Förderung ergattern konnten, in dem Fall vom Forschungsministerium. Das hat also dann nochmal anderthalb Jahre gereicht. Und jetzt ist es seit 2 Jahren so, ein bisschen mehr als 2 Jahren, dass wir wieder keine Förderung mehr bekommen, das wieder ehrenamtlich machen und uns immer über Projekte finanzieren. Also zum Beispiel, indem wir Veranstaltungen machen zum Google Book Settlement und das wird dann gefördert vom Goethe-Institut und von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Böll-Stiftung und so weiter und so fort.
Ist das jetzt so, dass Sie auch bei Vorträgen zu diesem Thema eingeladen werden irgendwo? Mhm. Dass Leute sagen, da ist die Expertise, bitte kommen Sie und sprechen Sie bei uns in der Firma oder in der Schule darüber.
Das passiert ganz häufig und das sehen wir eben auch als ein wirkliches Lob an für uns und eine Bestätigung, dass wir gute Arbeit machen. Wir werden inzwischen wirklich zu allen Veranstaltungen eingeladen, die irgendwie Rang und Namen haben auf diesem Gebiet. Wir werden vom Justizministerium eingeladen zu Urheberrechtskonferenzen, wir werden vom Bundestag eingeladen haben zur Internet-Enquete und so weiter und so fort. Das heißt, das ist einfach, das zeigt, dass das anerkannt wird, die Arbeit, die wir da machen. Das ist jetzt aber nichts, worüber man sich finanzieren kann.
Sind Sie überrascht, dass 2011, dass es trotzdem so große Lücken gibt, also dass Sie quasi mit dieses Gebiet mit aufbauen in Deutschland?
Nein, davon bin ich eigentlich nicht überrascht. Es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, die das machen. Wir sind schon die Einzigen, die sich da wirklich drauf konzentrieren, beziehungsweise eben diesen Ansatz haben. Wir wollen das verständlich und zum Teil sogar unterhaltsam, wenn uns das gelingt. Das ist natürlich schwierig, aber zumindest verständlich wollen wir es darstellen für Leute, die keine Experten sind. Andere Angebote, wie zum Beispiel das Institut für Urheberrecht, die sind da sehr viel juristischer. Die richten sich da natürlich an diejenigen, die sich mit dem Thema sowieso schon auskennen. Aber ich wundere mich tatsächlich da nicht unbedingt drüber, denn ich habe ja gerade gesagt, das ist schon trotz allem noch eine Nische. Also das ist nicht so, dass das Thema irgendwie so sexy wäre, dass da jetzt Tausende von Leuten jeden Tag da Nachrichten dazu lesen wollen. Und da entsteht natürlich dann auch nicht unbedingt eine Konkurrenz. Denn aber wir haben ja schon Schwierigkeiten, das zu finanzieren. Also da jetzt ein Konkurrenzangebot zu finanzieren, ja gut.
Schwierig.
Das ist schwierig, ja.
Sie haben auch gesagt, Sie schreiben also nicht für Juristen. Das heißt, Sie schreiben für den ganz allgemeinen User, Internet, Schüler wahrscheinlich, vielleicht Eltern. Wen haben Sie da konkret im Kopf? Wenn Sie also einen Text verfassen, denken Sie, das ist jetzt an die Kollegen, an die Journalisten, die tagtäglich mit sowas zu tun haben in der Redaktion, sei es Online-Fotos oder eben Texte, die online veröffentlicht werden, oder glauben Sie oder denken Sie, okay, ich schreibe jetzt diesen Text, weil ich nicht möchte, dass ein Schüler, um die Schüler zum Beispiel zu schützen, weil die ständig online unterwegs sind und
Das ist beides richtig. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir haben zum Beispiel eine Sektion, die ist speziell für den Unterricht gedacht. Und da zum Beispiel, was muss man beachten, wenn man eine Schülerzeitung macht? Was muss man beachten, wenn man eine eigene Website ins Netz stellt? Zum Beispiel auch als Schulprojekt oder dergleichen. Und da versuchen wir es dann natürlich nochmal ein bisschen runterzubrechen. Ob uns das gelingt, wissen wir oft genug selber nicht. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Schüler. Ja, wer ist Schüler? Mhm. Schüler ist man ab dem Alter von 6 Jahren. Wir können nicht für 6-Jährige zu Urheberrechtsthemen schreiben, das wollen wir auch nicht. Dann stellen wir uns vor, die ersten, die das so anfängt zu interessieren, sind vielleicht 16 Jahre alt. Ob wirklich die Themen so einfach runtergebrochen sind, dass es für einen 16-Jährigen so unterhaltsam ist, dass der dann einen längeren Text, der dann vielleicht so mal 8.000 oder sogar 10.000 Zeichen hat, dass der sich den durchliest, wir wissen es ja natürlich nicht genau. Es ist aber dann für uns auch so, uns reicht es dann schon, wenn wir wissen, dass es Lehrer verwenden, um sich selber schlau zu machen und das dann vielleicht noch mal ein bisschen umzusetzen für die Schüler. Und wenn wir dann wiederum einen anderen Text schreiben, sagen wir mal einen Text darüber, wie man selber eigene Musik vermarktet, dann wissen wir auch, dass das sicherlich nicht unbedingt für 16-Jährige gedacht ist, sondern das ist dann schon für Erwachsene, die als Musiker arbeiten oder das bisher nur als Hobby betreiben und dann aber vielleicht wissen möchten, was sie machen können und müssen, um das vielleicht auch mal zu einem Teil ihres Einkommens zu machen.
Wissen Sie, ob das als Unterrichtsfach in der Schule, Sie haben gesagt, Lehrer, haben Sie Informationen darüber, dass Lehrer sowas tatsächlich in der Schule besprechen?
Ja, es wird besprochen, das wissen wir. Das wissen wir aus unterschiedlichen Quellen. Wir sprechen ja mit Leuten, also einmal privat. Ich kenne eine gute Freundin von mir, ist Lehrerin, die erzählt mir, dass das im Unterricht ein Thema ist. Dann wissen wir von unseren Partnern in Nordrhein-Westfalen, da gibt es die Initiative ClickSafe, die wird von der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen organisiert und das ist ein EU-Projekt und die erstellen zum Beispiel selber auch Unterrichtsinhalte und die machen auch Fortbildung wiederum für Lehrer genau zu dem Thema und ich weiß das auch aus einer eigenen Recherche. Ich habe zum Beispiel mit einem Polizisten gesprochen, jetzt gerade vor kurzem erst, so Weihnachten rum, weil da eine interessante Meldung in der Zeitung stand, dass von Schülern eine Festplatte beschlagnahmt worden ist, weil da irgendwelche Filme drauf waren und dann haben wir darüber geredet, ob die Schüler denn nun Bescheid wissen und da erzählte er selber, dass er Veranstaltungen in der Schule macht. Er war auf Urheberrecht spezialisiert, als Polizist auch sehr interessant. Und die Leute versucht, darüber aufzuklären. Und wir selber waren auch schon in Schulen.
Herr Spielkamp, was die Spielregeln der Urheberrechte sind, darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Ich würde davor noch einen Song spielen. Da habe ich hier Personal Jesus, Marilyn Manson. Warum haben Sie diesen Song mitgebracht?
Also ich bin Depeche Mode Fan und trotzdem ist das eine Version, die nicht von Depeche Mode selber ist, von einem Song, den die berühmt gemacht haben. Aber den finde ich einfach so stark gecovert und der knallt auch ganz gut und das muss ja auch mal sein.
Willkommen zurück. Wir reden heute Abend über Urheberrechte, vor allem in der digitalen Welt und über das Portal iRights.info, das sich zur Aufgabe gemacht hat, in diesen Fragen aufzuklären. Aus Berlin zugeschaltet ist Matthias Spiekamp, Journalist und Projektleiter von iRights.info und Autor eines Blogs namens Immaterieblog. Außerdem im Studio ist Nora Hespers aus der Online-Redaktion und gerade ins Studio ist gekommen Anna Driftmeier aus der Nachricht.
Hallo.
Ja. Hallo. Hallo. Anna, wie war deine kurze Erstnachrichtenschicht? Du hast vor 2 Stunden angefangen, aber stressig oder?
Es ging noch. Es ist immer, der Anfang ist immer um diese Zeit ein bisschen stressiger, weil man sich ja nochmal so in die ganzen Themen des Tages erstmal einfinden muss. Aber ich würde mal sagen, klassische Nachrichtenlage. Ist was passiert heute, aber nicht zu viel.
Und was ist dann so heute passiert?
Vielleicht könnten wir mal anfangen mit einem Thema, bei dem wir uns entschieden haben, das heute zu machen, was aber unser Mutterprogramm Deutschlandfunk nicht gemacht hat, ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Und zwar hatten wir das jetzt auch gerade mit in den Nachrichten, dass es in Rio de Janeiro an einer Schule einen Amoklauf gegeben hat mit bisher ist bekannt mindestens 12 Toten. Und da hat eben meine Kollegin, die vor mir dran war, hat sich überlegt, na klar, wenn das irgendwie hier in Europa passiert wäre, hätten wir das sofort mit in den Nachrichten gehabt, nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch in den USA oder so, wäre das sofort großes Thema gewesen. Warum soll ich das jetzt also nicht mitnehmen? Der Deutschlandfunk hat es noch nicht mit drin gehabt bis jetzt, möglicherweise weil Crime und weit weg oder so. Und ja,
habe da so nicht gefragt den Kollegen, warum die das nicht gemacht haben.
Bis jetzt noch nicht, nee. Mhm. Sie hat dann heute Nachmittag hat sich dann entschieden, es direkt mit reinzunehmen und ja.
Okay. Und dann sonst Libyen wahrscheinlich, gehe ich davon aus.
Wie dieser Tage ja immer ein großes Thema, heute mal mit Deutschlandbezug stark wieder, weil eben die Diskussion wieder hochgekocht ist, ob die Bundeswehr sich möglicherweise an einem Einsatz da in Libyen beteiligt. Und jetzt sieht es eben doch so aus, dass wenn es da von der Europäischen Union einen Einsatz gibt, dass die Bundeswehr sich da ja nicht ihrer Verantwortung entziehen würde, wie sie sagt. Also es wäre dann so ein humanitärer Einsatz, wo es vor allem um medizinische Hilfe und um Flüchtlingstransporte und so weiter geht und sieht dann jetzt doch so aus, als würde die Bundeswehr dann da auch mitmachen. Das haben wir auf jeden Fall als großes Thema drin gehabt. Und dann Japan auch wieder, da hat es ein neues Erdbeben gegeben heute Nachmittag und da hieß es dann erst Tsunami-Warnung und Leute sollen sich in Sicherheit bringen. Das wurde jetzt aber wohl wieder zurückgezogen, also war doch nicht ganz so schlimm.
Und wieder im Nordosten.
Wieder in der gleichen Region wie das andere Erdbeben, genau. Ja.
Scheint kein Ende zu haben.
Ja.
Dann gibt es aber immer Meldungen, die es nicht in die Nachrichten schaffen. Welche waren es heute?
Ja, eigentlich eine ganz süße Nachricht. Die Wissenskollegen haben sie sogar schon geschrieben. Und zwar ging es darum, dass in Konstanz im Park Sea Life ein Pinguin sich in einen Gummistiefel verliebt hat. Weil der Gummistiefel ja so ähnlich aussieht, auch schwarz-weiß ist und so weiter. Und die Kollegen haben gedacht, naja, ist eigentlich ganz süß, können wir eigentlich als Rausschmeißer mal mit reinnehmen, auch wenn es nicht so richtig Wissen oder Wissenschaft ist. Aber aus genau dem Grund haben sie es dann doch nicht mitgenommen. Also sie waren sich wohl unsicher und haben dann überlegt, naja, vielleicht als netter Rausschmeißer, vielleicht aber ist es auch doch zu bunt und nicht genug Info und dann
haben sie es rausgelassen. Mich interessiert an dieser Stelle, wie man feststellt, dass dieses Tier sich in den Stiefel verliebt hat.
Da ist natürlich so ein bisschen Interpretation des Tierpflegers auch mit dabei, ne?
Okay.
Und ja, eben. Deshalb, also es ist mehr niedlich und nicht so eine richtige Nachricht. Und das war dann auch der Grund, warum wir es dann doch nicht mitgemeldet haben, ja. Aber kurios, ja. Genau. Und dann eine andere Meldung war, über die diskutiert wurde bei uns in der Redaktion, war, dass Google sich jetzt an einem Solarpark in Brandenburg finanziell beteiligt. In den USA gab es das schon öfter, dass die da irgendwie Windparks und so weiter gesponsert haben. Und jetzt das erste Mal auch außerhalb der USA, irgendwie mit 3,5 Millionen Euro. Und das ging dann groß über Nachrichtenticker. Und dann haben wir aber gesagt, naja, wir berichten genug über Google und Produkte und Sonstiges. Und dann müssen wir vielleicht jetzt nicht in diesem Bereich unbedingt noch Werbung machen, auch wenn ich es jetzt an dieser Stelle tue.
Naja,
ja, genau.
Haben
wir halt keine Nachricht draus geschrieben.
Genau.
Ja. Ja.
Okay. Und noch was oder was?
Ja, was eigentlich auch schön ist, aber leider nicht neu, dass Schimpansen, wenn sie gähnen, damit eigentlich nicht sagen wollen, dass sie müde sind, sondern das ist so eine Art Kommunikation. Die gähnen zum Beispiel mehr, wenn Bekannte, also aus der eigenen Familie gähnen, dann gehen sie auch mal hinterher. Wenn eher Fremde von einem anderen Clan gähnen, dann ist das nicht der Fall. Also es ist mehr so ein Kommunikationssystem bei denen und hat nicht wirklich unbedingt was mit Müdigkeit zu tun. Ist aber leider schon in mehreren Zeitungsartikeln und so drin gewesen, sodass wir dachten, okay, okay, Neuigkeitswert offensichtlich leider nicht so gegeben.
Und also jetzt vor ein paar Wochen oder schon vor ein paar Jahren, weil sowas gibt es ja auch, dass eine Meldung nach ein paar Jahren dann wieder als neu verkauft wird. Oder ist das doch relativ neu, diese Studie?
In diesem Fall vor ein paar Wochen dann, ja. Mhm. Aber ja, ja, das stimmt. Das ist auch oft so, dass dann so Sachen nochmal eine neue Studie, obwohl es eigentlich Erkenntnisse von vor 2 Jahren sind oder so. Ne?
Genau. Nee. Anna Driftmeier aus den Nachrichten, vielen Dank.
Gerne.
Für diesen Einblick. An dieser Stelle, bevor wir zurückgehen zu Urheberrechten in der digitalen Welt, würde ich einen Song spielen. Herr Spielkamp, ich habe hier Fanny van Dunn angenommen, ich wäre die Gesellschaft.
Ja.
Ein witziger Mann.
Ein sehr witziger Mann, ja. Nicht nur der Name, sondern auch der Typ. Und ja, zu selten im Radio gespielt, weil es natürlich schon auch ein Nischensänger ist, der zwar die Häuser voll macht inzwischen, also auch die Volksbühne und den Postbahnhof und so weiter, wo schon eine Menge Leute reinpassen, aber natürlich trotzdem nicht Mainstream ist. Und ich liebe ihn sehr und ja, die Hörer können sich ja davon überzeugen, ob sie das teilen oder nicht.
Herr Spielkamp, kommen wir zu den Spielregeln der Urheberrechte. Wie eindeutig sind die Regeln überhaupt rein juristisch gesehen im Netz?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also wenn man jetzt rein vom Juristischen ausgeht, dann ist sehr, sehr viel ziemlich eindeutig geregelt. Das heißt, Juristen wissen schon, was erlaubt ist und was nicht. Es gibt wichtige Ausnahmen. Sie können sich zum Beispiel sehr lange mit unterschiedlichen Juristen darüber unterhalten, wie etwa die rechtliche Situation dabei ist, wenn man Filme etwa von Kino.to streamt. Das ist ja so ein Angebot, bei dem davon auszugehen ist, dass tatsächlich das alles unerlaubt angeboten wird. Also da werden Spielfilme bereitgestellt, die zum Teil noch im Kino laufen oder gerade erst ins Kino gekommen sind. Und es ist völlig klar, dass die dort nicht angeboten werden dürfen. Das ist aber was anderes, als die Frage zu klären, ob man sich jetzt zum Beispiel irgendwie strafbar macht, wenn man die Sachen abruft und sich einfach nur anschaut. Und da gibt es so viele Detailfragen zu klären. Also ob das zum Beispiel dadurch, dass das gestreamt wird, dann nur eine flüchtige Kopie ist, die im Urheberrecht eine gewisse Privilegierung genießt und der gleichen mehr, dass man da wirklich in große Spezialfragen oder in, sagen wir mal, in kleine Spezialfragen, die eine große Wirkung haben, reinkommt. Und wir haben auf unserem Angebot eben auch einen Text dazu veröffentlicht von meinen beiden Kollegen Till Kreuzer und John Weizmann. Und da hat man gesehen, wie wichtig das war, denn der ist so oft zitiert worden von anderen Angeboten, dass der also wirklich innerhalb von 2 Tagen, sagen wir mal, im Internet die Runde gemacht hat. Weil das Fragen waren, die sich viele Leute gestellt haben und die auch Juristen nicht problemlos beantworten können.
Wären Sie damit einverstanden, wenn Sie ein paar dieser Details sofort klären?
Das kommt jetzt drauf an, welche.
Kino.to.
Ach so, ja, naja, da muss man wirklich sagen, und das ist für viele dann sehr unbefriedigend, aber ich kann keine andere Auskunft dazu geben. Es ist nicht klar, was dieser Abruf dann nach sich zieht. Es gibt keine Klagen bisher dazu gegen Nutzer. Mhm. Und bevor es keine Klagen gibt und keine Gerichtsverfahren, ist das eben auch nicht entschieden.
Das heißt, wenn ich einen Stream ansehe, dann kann mir auch kein Jurist sagen, illegal oder ist in Ordnung.
Also der eine Jurist würde Ihnen sagen, ich bin eher der Ansicht, dass das rechtswidrig ist, aus folgenden Gründen, und erklärt Ihnen dann, warum er dieser einen Ansicht ist. Und die nächste Juristin würde Ihnen sagen, nein, also ich komme eher zu der Überzeugung, dass das nicht illegal ist. Und wenn es dann eben zu einer Klage kommen würde, dann müsste am Ende ein Gericht entscheiden. Und bevor das passiert ist, gibt es darüber eben praktisch gar keine Klarheit.
Haben Sie andere Beispiele, die sich genau in solchen Grauzonen befinden?
Ja, ich habe jetzt gerade ein aktuelles Beispiel gelesen, das war tatsächlich gar nicht bei uns selbst auf der Seite. Das fand ich aber auch sehr interessant, weil ich dazu natürlich auch immer recherchiere und dann viele andere Dinge finde. Da geht es darum, dass bei YouTube ja sehr viele Videos gesperrt sind, weil die Rechteinhaber sagen, nein, dafür gibt es keine Lizenzen in Deutschland. Also sagen wir mal ein Musikvideo, das jetzt in dem Label Sony erschienen ist. Mhm. Und Sony sagt jetzt, nein, wir lizenzieren das nicht für den deutschen Markt, also darf das in Deutschland nicht gezeigt werden. Und wenn man das von Deutschland aus aufruft, dann kann man das auch nicht anschauen. Dann kommt da so ein Hinweis, für dein Land liegen keine Rechte vor. Ich weiß nicht, wie der genaue Wortlaut ist, und dann kann man das nicht anschauen. Und dann gibt es aber technische Möglichkeiten über Proxys und so weiter, darauf zuzugreifen, und das kann man das trotzdem anschauen, weil der Server, der YouTube-Server in den USA eben dann genau nicht mehr merkt, dass die Anfrage aus Deutschland kommt. Und dann ist die Frage, ist das rechtswidrig, genau, das zu umgehen? Mhm. Und dieser Jurist, der sich dieser Frage angenommen hat, der hat zum Beispiel dann am Ende gesagt, seiner Einschätzung nach ist es nicht rechtswidrig.
Wenn man das umgeht sozusagen.
Wenn man das umgeht, genau. Mhm. Also die Umgehung führt nicht dazu, dass man was Unerlaubtes tut. Und das könnte aber jetzt jemand, der dagegen klagt, natürlich genau anders sehen. Und Sie kennen vielleicht den Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist mein Gottes Hand. Und dann weiß man tatsächlich nicht, was am Ende dabei rauskommt.
Das war, wir sind jetzt auf YouTube gegangen, oder Nora, und das ist genau so.
Genau, ich hatte den Fall heute aktuell, weil ich was gesucht habe, nämlich eine Band, die auf iPhones Musik spielt. Das Video ist rumgegangen, das habe ich heute gesucht, und dann kommt, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar, mhm, learn more, und das tut uns leid.
Ja, genau, ja, diese Hinweise auch, meine ich. Ja, ja, das tut uns auch immer allen leid, und man weiß, wie das kommt, weil da eben Streit, weil es da Streit gibt zwischen YouTube und der GEMA. Das ist die Verwertungsgesellschaft, die sich in Deutschland eben darum kümmert, dass Musiker eben für Zweitnutzungen auch Geld bekommen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Es gibt viel Streit aber darüber, ob die sich da gut verhalten und ob die das nicht nur im Sinne der ganz großen Rechteinhaber machen und die Musiker und die Nutzer dann am Ende darunter zu leiden haben. Aber wie dem auch sei, die Sachen sind eben im Moment nicht erreichbar, und wenn man jetzt ein bisschen clever ist und sich damit auskennt, dann kann man das technisch umgehen, diese Sperren. Und dann ist die Frage, ist das eben rechtswidrig? Und darauf kann man nur die Antwort geben, das ist unklar. Und das ist natürlich für sehr viele Leute unbefriedigend. Wobei ich dann immer auf der Seite bin zu sagen, naja, also wenn selbst erfahrene Juristen auf dem Gebiet sagen, das ist unklar, dann kann man es auch erstmal machen. Denn dann ist die Chance, also das ist jetzt wirklich überhaupt kein juristischer Ratschlag. Ich meine das nur in dem Sinne, dass ich diese Einstellung, nur das, was nicht verboten ist, ist erlaubt, die halte ich halt für genau falsch rum, sondern man muss natürlich immer davon ausgehen, dass alles erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist.
Nora, du hattest heute Morgen oder heute Nachmittag ein Beispiel, das du gerne auch hier besprechen wollen würdest. Das betrifft Facebook, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, auf Facebook, das betrifft ja mittlerweile relativ viele Leute, weil ja fast jeder ein Facebook-Profil hat, werden ja gerne Fotos hochgeladen von prominenten Persönlichkeiten, Schauspielern. Und letztes Jahr im Herbst gab es einen Aufruf, macht doch als Profilbild den Comichelden eurer Kindheit rein. Den hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder zu Hause, und es ist relativ leicht, an solche Fotos zu kommen. Man geht dann auf irgendeine Seite, findet dann das Foto von, weiß ich nicht, Pippi Langstrumpf, Rechtsklick, kopieren, ab damit ins Profil. Das ist massenhaft passiert, jeder hat das mitgemacht, alle fanden es super. Und kurze Zeit darauf gab es einen Post, der auch sehr massiv verteilt worden ist, dass sich nämlich ein Jurist darauf spezialisiert hätte, diese Leute abzumahnen, weil sie das Urheberrecht verletzen. Und da war die Verunsicherung natürlich groß, weil darf der das? Oder darf ich das? Wer darf da was?
Wer darf da was? Genau. Das ist eigentlich die Frage, unter der man dieses ganze Thema betrachten muss. Wer darf eigentlich was? Ja, also es ist zum einen so, dass man davon ausgehen kann, dass das in fast allen Fällen tatsächlich rechtswidrig gewesen ist, was die Leute da gemacht haben. Also in dem Fall ist es wirklich wesentlich einfacher, diese Frage zu beantworten, als bei den Beispielen, über die wir gerade vorher gesprochen haben. Man darf solche Werke, die urheberrechtlich geschützt sind, und bei Comicfiguren ist davon auszugehen, dass die urheberrechtlich geschützt sind, die darf man nicht wieder veröffentlichen. Und jetzt sagen viele, ja, aber es gibt doch diese Privatkopieregelung, das ist doch nur eine private Nutzung, das ist doch in meinem privaten Facebook-Account, und da liegt eben genau der Hase im Pfeffer. Nein, der Facebook-Account ist nicht privat, sondern das ist etwas, was man öffentlich macht. Selbst wenn das jetzt nicht öffentlich in dem Sinn ist, dass das jeder sehen kann, sondern nur die eigenen Freunde, sondern man muss davon ausgehen, dass das eine Wiederveröffentlichung ist. Und dafür braucht man die Zustimmung des Rechteinhabers. Das muss nicht immer der Künstler selber sein. Oft hat der seine Rechte abgetreten, zum Beispiel an den Verlag, der dann diese Comic rausbringt. Und diese Zustimmung, die haben die Leute natürlich nicht eingeholt. Und dann könnte man jetzt wieder sagen, ja, aber ich habe doch die Bilder einfach im Internet gefunden, die waren doch schon da. Sicher, aber auch das hat damit nichts zu tun. Es kann ja sein, dass man die Bilder runtergeladen hat von einer Seite, die eben die Zustimmung der Rechteinhaber hatte und die vielleicht auch Lizenzgebühren dafür bezahlt haben. Und das versetzt einen eben nicht in die Lage, also in die Lage versetzt einen das eben schon, das ist ja gerade der Witz beim Internet, aber es gibt einem nicht das Recht, dieses Bild dann selber wieder zu veröffentlichen. veröffentlichen. Das heißt, was die Leute gemacht haben, waren massenhafte Urheberrechtsverletzungen. Die zweite Frage ist dann nicht mehr so einfach zu beantworten. Kann dieser Anwalt die dann einfach alle abmahnen und sich damit eine goldene Nase verdienen? Eher unwahrscheinlich. Es ist wohl auch nicht passiert, nach dem, was ich weiß. Es ist nicht massenhaft abgemahnt worden in dem Fall. Und das liegt daran, dass nicht einfach irgendwer abmahnen kann, sondern es müssen dann schon die Rechteinhaber sein. Also zum Beispiel könnte dann der Verlag oder der Künstler selber, wenn der noch die Rechte hat, könnte sich einen Anwalt nehmen und könnte sagen, dann schick den Leuten da mal eine Abmahnung, die meine Comicfigur da veröffentlicht haben. Und das ist aber wohl nicht passiert. Und das kann unterschiedliche Gründe geben, zum Beispiel, weil die Verlage und die Künstler dann selber auch gedacht haben, ja Leute, ist doch schön, dass das so ist, dass die unsere Comicfiguren so toll finden und wir verlieren dadurch jetzt auch kein Geld. Sagen wir mal so, es gibt zahlreiche andere Beispiele, in denen man auch glauben möchte, dass eigentlich die Rechteinhaber so denken und sie haben nicht so gedacht, sondern sie haben die Leute massenhaft abgemahnt. Aber in dem Fall ist es nicht passiert. Also nicht nach meiner Kenntnis.
Hast du damals mitgemacht bei dieser?
Ja, ich muss gestehen, habe ich. Und es ist auch so, dass diese Fotos natürlich in den Profilbildern bleiben. Ne? Also die löscht ja keiner danach, sondern man lädt ein neues hoch und dann ist in diesen Profilbilder-Streams dieses Foto noch drin. Also wenn da jetzt irgendwer dazu kommen würde und sagen würde, das ist meins. Das Problem ist halt oft, dass man die Urheberrechtsangaben auch gar nicht findet. Im Internet. Also, ne, dass da nichts drunter steht, dass da kein Copyright steht und dass der User, der sich jetzt überhaupt nicht damit auskennt, der klar davon ausgehen muss, aber ne, vielleicht hat er ja auch gar nichts dagegen, das kann man nicht finden und es ist halt einfach schnell und einfach zugänglich. Ich kann halt alles runterladen mit einem einfachen Klick. Es kann mir nicht gesperrt werden, wie so ein YouTube-Video zum Beispiel.
Ist das Tückische an Urheberrechtsverletzungen im Internet, Herr Spiekamp, dass die eben so zugänglich sind, ohne irgendwelche Informationen und jeder das runterladen kann?
Ja, genau das ist es. Also das ist wirklich genau die Situation, die sich da eben so grundlegend geändert hat. Früher war es so, klar, es gab Raubdrucke von Büchern und dergleichen. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Film auf Video aufgenommen haben, dann haben Sie ihn auf Video aufgenommen. Das war eine Privatkopie, den durften Sie sich dann angucken. Ja, jetzt wäre das eine Urheberrechtsverletzung gewesen, wenn man den im Kino gezeigt hätte. Aber wer hat denn sowas gemacht? Das kam ja so gut wie nicht vor. Wenn heute jemand einen Film auf dem Festplattenrekorder aufnimmt oder lädt ihn sich vielleicht mit einem Programm gleich aus der Mediathek runter und stellt ihn auf sein eigenes Weblog, dann ist das eine Veröffentlichung und dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. Genau das Gleiche wie das, was wir gerade mit diesen Bildern besprochen haben. Das heißt, es ist durch die Digitalisierung alles möglich geworden und es gilt aber weiterhin das, was früher auch schon gegolten hat, dass man das eben nicht veröffentlichen darf. Aber der Unterschied ist den meisten Leuten nicht bewusst. Und noch dazu ist es auch so, dass viele sicherlich denken, aber wenn ich das doch machen kann, dann sollte ich es doch auch machen dürfen. Das ist sicherlich ein Kurzschluss, aber man muss das zumindest mal zur Kenntnis nehmen, dass das Hunderttausende und Millionen von Menschen eben so denken.
Ja. Also ein nicht ganz einfaches Gebiet, Urheberrechtsverletzungen im Netz. Herr Spiekamp, lass uns noch einen Song hören. Ich habe hier Brian Ferry mit Let's Stick Together.
Ja, was ich ganz toll finde, ist, wenn schrecklich traurige Geschichten in sehr flotten und erstmal gut gelaunt klingenden Songs verarbeitet werden, weil ich das immer bewundere, wie man sowas machen kann. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, die da erzählt wird, aber es ist ein ziemlich flotter Song und das gefällt mir gut.
Hallo, Herr Spiekamp.
Ja.
Es gibt ja mehrere Probleme im Netz. Also die CC-Lizenz ist ja relativ verführerisch. Da kann man ja, wenn man ein privates Blog hat zum Beispiel und ich, keine Ahnung, möchte mal ein Rezept für Möhrenkuchen, weil es total super ist, online stellen und ich suche ein super Foto dazu von einer tollen Möhre, die sehr appetitlich aussieht und ich finde eine auf so einem Fotoblog zum Beispiel und die ist unter einer CC-Lizenz veröffentlicht und die mache ich dann da rein und dann merkt der User plötzlich, hey, das läuft ja super, ich ändere die Lizenz. Und habe jetzt ein Copyright und schreibt mich an und sagt so, du, ich habe jetzt ein Copyright, wenn du das Bild behalten möchtest, ne, dann musst du halt irgendwie Geld bezahlen. Geht sowas? Kann man nachträglich die Rechte ändern?
Man kann nachträglich die Rechte ändern. Das ist dann allerdings in dem Fall bei den CC-Lizenzen tatsächlich so, dass Sie das weiter behalten können, denn Sie haben das zu dem Zeitpunkt unter dieser Lizenz bekommen und da kann Ihnen jetzt praktisch nicht nachträglich dieses Recht entzogen werden. Das könnte in dem Fall sogar, also wenn der jetzt sehr aggressiv wäre, derjenige, der die Lizenzen ändert und dagegen vorgeht, dann könnte das tatsächlich eine spannende und natürlich dann für den einzelnen Nutzer unangenehme Situation werden. Aber im Grunde muss man erstmal, also weil auch das noch nicht oft vor Gericht verhandelt worden ist, aber man muss tatsächlich erstmal davon ausgehen, dass man die Inhalte, die man unter einer CC-Lizenz zur Verfügung gestellt hat, in dem Sinne eben nicht mehr zurückholen kann. Also man kann nicht nachträglich sagen, oh, ich habe es mir anders überlegt, das ist jetzt doch keine CC-Lizenz für die Sachen, die ich schon mal reingestellt habe. Ich kann wohl von heute auf morgen die Lizenz auf meiner eigenen Seite ändern und dann darf das auch nicht mehr zu den CC-Bedingungen von meiner Seite aus verwendet werden. Aber wenn ich das vorher runterkopiert und selber veröffentlicht habe und habe mich an die Lizenzbedingungen gehalten, da gibt es ja einige Bedingungen, um sowas zu verwenden. Zum Beispiel muss ich immer den Urheber nennen. Ich muss auf die Lizenz selber verweisen, mit einem Link am besten und dergleichen mehr. Und wenn ich mich daran gehalten habe, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, also das sollte nicht als Geschäftsmodell taugen. So eine linke Nummer, will ich das mal nennen.
Aber da gibt es ja noch weitere Beispiele von Leuten, die das scheinbar irgendwie nicht wissen. Und dann irgendwie zum Beispiel bei Flickr wird ja immer angegeben, welche Lizenz das ist, unter welcher Creative Commons das veröffentlicht ist. Die schreiben aber dann unter das Foto, nee, das hier ist Copyright geschützt. Was ist denn da für mich bindend? Das, was dann da, worunter er es veröffentlicht hat oder das, was unter seinem Foto steht?
Also in dem Fall würde ich wirklich dazu raten, die restriktivere Lizenz zu beachten. Also in dem Fall dann, wenn da jemand nochmal extra drunter schreibt, ist urheberrechtlich geschützt, dann sollte man davon ausgehen, dass das gilt. Ich habe tatsächlich so einen Fall noch nicht gesehen. Mir war das nicht klar, dass das Leute machen. Das könnte wirklich mit der Intention sein, dann hinterher zum Beispiel irgendwie Geld dafür zu kassieren, für einen Lizenzverstoß. Mir war das nicht bewusst, dass das gemacht wird. Da ist es leider so, dass ich eben dann aus Vorsicht wirklich dazu raten würde, das nicht zu verwenden mit dem Gedanken, das ist ja, steht ja unter einer CC-Lizenz, weil da man sich endlos drüber streiten könnte, was denn nun gilt, wenn das beides auf dieser Seite steht und man will einfach schon überhaupt nicht diesen Streit haben, egal wie gut die Aussichten sind, da hinterher zu gewinnen, denn das kostet Geld und Zeit und Nerven und da sollte man dann lieber drauf verzichten.
Herr Spielkamp, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, also über Beispiele gesprochen, die sich in der Grauzone befinden, sei es eben diese Streams auf kino.to oder eben diese technische Umgehung von Songs auf YouTube zum Beispiel. Sind das die kompliziertesten Beispiele für diese Grauzone oder gibt es da noch andere Fälle, die noch bedeutender sind oder noch schwieriger aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, da gibt es einfach eine unendliche Anzahl von schwierigen Fällen, über die sich dann Juristen eben auch die Köpfe heiß reden oder diskutieren können. Es ist allerdings jetzt nicht so, dass mir da sofort ganz wahnsinnig viel einfällt, denn das ist meistens so, dass dann irgendwie ein konkreter Fall genannt werden muss. Sie haben immer die Schwierigkeit, dass man bei diesen juristischen Themen sehr wenig oder sehr schwache generalisierende Feststellungen eben nur treffen können. Man kann etwa sagen, ja, es gibt die Möglichkeit, man hat die Erlaubnis, private Kopien zu machen. Aber wo hört diese Erlaubnis auf? Es gibt ein bekanntes Beispiel, was auch unter Juristen jeder kennt. Man macht eine Party und bei dieser Party legt man natürlich auch Musik auf. Und ab wann ist diese Party öffentlich und dann eben die Musik, die da gespielt wird, auch abgabepflichtig, dann in dem Fall wieder an die GEMA, aber es spielt eigentlich auch keine Rolle an wen. Aber wann ist die öffentlich? Also wenn man da jetzt zum Beispiel alle Leute kennt, die da kommen und das sind 200, ist das dann ein privater Kreis? Oder wenn es 20 sind und man kennt davon aber 12 nicht, ist es dann öffentlich. Da gibt es keine, also da gibt es natürlich dann wieder Gerichtsentscheidungen dazu und so, aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Die konkreten Fälle sind die, die so schwer zu beantworten sind. Und nur die konkreten Fälle kann man aber eben auch nur konkret beantworten, indem zum Beispiel dann nachher auch vor Gericht darüber entschieden wird. Generalisierend, und das ist eben auf der einen Seite natürlich unser Service, aber auch unsere Grenze, die wir da haben bei unserer Darstellung. Generalisierend kann man eben immer nur darstellen, also so ist es im Grunde genommen. Aber jeder Einzelfall weicht dann, nicht jeder Einzelfall, aber sehr viele Einzelfälle weichen dann wieder in Details davon ab. Und dann bekommen wir schon auch Mails von Nutzern, die dann sagen, ja, aber ich habe dieses ganz spezielle Problem und verhält es sich denn dann genauso wie dabei, was Sie geschildert haben? Und dann müssen wir an der Stelle sagen, es tut uns leid, wir können nur diese Auskunft geben, denn wir dürfen keine kostenlose Rechtsberatung leisten. Und wenn Sie das wirklich genau wissen wollen oder wenn du das wirklich genau wissen willst, weil es irgendwie schwierig ist oder dich in eine heikle Situation bringen würde, dann muss man einen Juristen konsultieren. Das hört sich immer ganz furchtbar an, aber so ist es eben.
Sie haben doch vorhin gesagt, dass das sehr unbefriedigend ist, diese Antwort, man weiß es nicht so genau. Wie sehen Sie das selbst? Also begrüßen Sie eben solche Gerichtsverhandlungen, wo auch ein ganz klares Urteil fällt? Oder sagen Sie, das ist eigentlich in Ordnung, dass man eben nicht weiß, ob es legal oder illegal ist, diese YouTube-Videos zu umgehen?
Das kommt auf den Fall an. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn man nicht weiß, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, finde ich im Grunde genommen, ist das erstmal keine gute Situation. Aber andererseits darf man jetzt auch nicht denken, dass wir diese Situation nur im Urheberrecht haben. Es gibt im Grunde genommen auf jedem Rechtsgebiet diese Fälle, die man finden kann, bei denen einfach nicht von vornherein klar ist, wie geht das aus. Wenn das anders wäre, gäbe es keine Gerichtsverfahren. Es gibt aber Hunderttausende und Millionen von Gerichtsverfahren und die finden statt, weil zwei Parteien über einer Frage unterschiedlicher Meinung sind. Und dann kann man zwar manchmal sagen, ja, passen Sie mal auf, diese Frage ist so eindeutig zu klären, dass Sie da wirklich schlechte Karten haben vor Gericht. Oder sie haben hervorragende Karten, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Aber es gibt eben auch ganz viele dieser Fälle und nicht nur im Urheberrecht, die ungeklärt sind. Und so funktioniert das ganze Rechtssystem und das muss ja auf eine Art auch so sein. Denn sie können nicht Gesetze machen, die den letzten Zweifelsfall klären. Es ist eben nur so, dass das Urheberrecht schon für eine Zeit gedacht war, in der private Nutzer eigentlich nicht damit in Konflikt gekommen sind. Und das hat sich so massiv geändert.
Dann bleiben wir in der digitalen Welt und bei den komplizierten Beispielen. Sie waren letzte Woche Gastkommentator in unserer täglichen Netzreporter-Rubrik und haben Stellung bezogen zu dem Gerichtsurteil zu Google Book Settlement, also zu Googles Projekt, Millionen von Büchern zu digitalisieren. Und ich würde sagen, wir hören rein, was Sie letzte Woche zu diesem Thema gesagt haben.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Netzreporter.
Der Gastkommentar. Heute Matthias Spielkamp, iWrites.info. Thema: das Google Book Settlement. These: das jüngste Gerichtsurteil ist auch eine große Chance.
Seit vergangener Woche ist es amtlich. Googles Buchprogramm geht nicht weiter wie geplant. Erst nach und nach wird deutlich, welche Auswirkungen diese Entscheidung haben wird. Der New Yorker Richter Denny Chin hat die Einigung zwischen den Verbänden von US-Autoren und Verlagen und der Firma Google verworfen. Die Einigung, Google Book Settlement genannt, hatte in den vergangenen 2 Jahren weltweit die Gemüter erhitzt. Google hatte Millionen Bücher digitalisiert, ohne um Erlaubnis zu fragen. Nachdem anfangs Verlage und Autoren geklagt hatten, einigten sie sich außergerichtlich mit Google. Diese Einigung war so weitreichend, dass Interessengruppen nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt dagegen Sturm liefen. Selbst die Regierungen Deutschlands und Frankreichs schickten Einwände an Richter Chin. Denn nicht nur die Mitglieder der Verbände wären daran gebunden gewesen, sondern alle Autoren und Verlage, zum Teil auch im Ausland. Die Genugtuung, mit der etwa der Börsenverein des Buchhandels direkt nach dem Urteil einen Sieg des Urheberrechts ausrief, ist heuchlerisch. Millionen Urheber hätten vom Settlement profitiert, weil die Verlage, und nur deren Interessen werden vom Börsenverein vertreten, nicht die der Autoren, ihre Bücher nicht mehr anbieten. Über Google Books wären sie wieder erhältlich gewesen. Doch nicht nur diese Bücher bleiben so bis auf Weiteres verborgen, sondern auch Millionen sogenannter verwaister Werke. Bücher, die noch vom Urheberrecht geschützt sind, deren Rechteinhaber aber verschollen. Die Leser, wir alle, sind damit vorerst der zweite große Verlierer von Richter Chins Entscheidung. Es ist trotzdem gut, dass Chin so geurteilt hat. Denn das Settlement ging zu weit. Es sollte nicht privaten Unternehmen überlassen werden, auszuhandeln, wer zu welchen Bedingungen Zugang zu Millionen von Büchern bekommt und damit zu einem großen Teil unseres kulturellen Gedächtnisses. Derartige Regelungen sollte der Gesetzgeber treffen. Nur, der Gesetzgeber drückt sich seit Jahrzehnten davor und die Verlagsvertreter stärken ihm dabei den Rücken. Das hat Google allen vor Augen geführt. Jetzt kann das Justizministerium beweisen, dass es nicht nur gegen das Google Book Settlement ist, sondern auch für eine gesellschaftlich ausgehandelte Lösung. Denn sonst bleiben wir Leser die Verlierer.
Matthias Spielkamp, iWrites.info.
Nicht ganz einfach zu durchblicken, was in Ordnung ist und was nicht. Sie haben es ja sowohl Vor- und Nachteile genannt in diesem Urteil, Herr Spielkamp. Was glauben Sie, wie es weitergehen wird mit diesem Google-Projekt?
Ganz schwer zu sagen, weil es zwei grundlegende Möglichkeiten und grundlegend unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Das eine ist, die Parteien handeln einen neuen Vergleich aus. Das geht ja darum, dass die Verlage und die Autoren geklagt haben gegen Google, als die angefangen haben, die Bücher zu digitalisieren. Und dann geht das vor Gericht und dann kann man sich entscheiden, nein, wir gehen aber jetzt nicht weiter. Wir lassen es nicht auf eine Entscheidung ankommen, sondern wir vergleichen uns außergerichtlich zu bestimmten Bedingungen. Und das haben ja Google und die Verbände dort gemacht. Und das hat diesen Aufschrei der Entrüstung da nach sich gezogen, weil dieses Google Book Settlement, also dieser Vergleich, eben so komplex war und viele sich dadurch benachteiligt gefühlt haben. Jetzt hat der Richter das in der Fassung, wie das vorgelegt wurde, abgelehnt. Das heißt, die können sich jetzt hinsetzen und das neu aushandeln. Nun muss man sich vorstellen, dass das ein Papier ist. Also dieser Vergleichstext, der hat mehrere hundert Seiten. Und das ist natürlich alles Rechtssprech, der da drin steht. Und das ist aber auch in der Sache ja kompliziert, nicht nur in der Formulierung. Und es ist nicht ganz sicher, dass Google sich darauf einlassen wird, denn der Richter hat nahegelegt, dass da eine bestimmte Lösung gefunden, also die würde er befürworten, nämlich dass die Rechteinhaber an den Werken zustimmen müssen. Und Google ist davon ausgegangen, dass sie das einfach erstmal machen können und die Rechteinhaber müssen widersprechen. Das ist jetzt schon ein ziemlich spezielles urheberrechtliches Thema. Da werden vielleicht die ersten Hörer auch schon aussteigen an der Stelle. Ja, aber das ist eben leider so bei diesen Themen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Google da mitspielt, einen neuen Vergleich auszuhandeln, die ist meiner Einschätzung nach eher gering. Dann gibt's aber ja die Möglichkeit, oder nicht die Möglichkeit, sondern es gibt ja aber eigentlich eine Klage. Das heißt, über diese Klage müsste dann jetzt entschieden werden. Das heißt, es kann auch sein, dass die Gerichtsverhandlung, dieses Gerichtsverfahren weitergeht. Und dann könnte es sein, dass Google am Ende Recht bekommt. Also das ist nicht ausgeschlossen. Die Verlage und Autoren haben ja nur sich auf den Vergleich eingelassen, weil eben genau nicht vorher glasklar war, dass sie vor Gericht gegen Google gewinnen würden. Wenn das klar gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht bis zum Ende geklagt, ne? Und ja, und das sind diese beiden grundlegenden Möglichkeiten. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, also Google wird da dran vielleicht erstmal die große Freude verlieren. Und vielleicht wird es allerdings auch erstmal ein halbes Jahr lang nichts passieren. Und dann werden die sich nochmal unterhalten darüber.
Es gibt ja generell den Trend, irgendwie zu versuchen, Inhalte im Internet zu monetarisieren, also Geld damit zu verdienen. Das wird ja auch ungefähr der Hintergrund gewesen sein der Autoren, dass sie eben nicht mehr verkaufen können, was es kostenlos im Netz gibt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ob das Urheberrecht vielleicht dadurch auch die Chance erfährt, ein bisschen klarer zu werden, weil einfach mehr geklagt werden wird. Es werden ja jetzt irgendwie Grenzen wieder neue gesetzt und auch wieder neue gebrochen. Das Bezahlsystem ist geknackt, zum Beispiel von der New York Times. Wird das Urheberrecht durch diese Entwicklung besser abgegrenzt sein später?
Also, dass es durch Gerichtsverfahren und Urteile besser abgegrenzt wird, da mache ich mir eigentlich keine Hoffnung. Denn normalerweise wird es dadurch dann eher komplizierter, weil ja zum Beispiel gerade in Deutschland auch Gerichte da ganz unterschiedlich entscheiden können in ähnlichen Fragen. Und dann gibt's eher noch eine größere Rechtsunsicherheit. Das sieht man etwa bei diesem Thema, wer haftet für Beiträge in Diskussionsforen. Da gibt's ganz unterschiedliche Urteile von verschiedenen Gerichten in Deutschland. Und das ist für Juristen ist das ja unter Umständen wiederum akademisch interessant und praktisch auch ganz lohnenswert, weil es dann viele Fälle gibt. Aber für die Betroffenen ist das eine Katastrophe. Und das hat jetzt mit dem Urheberrecht nichts zu tun, aber das ist eben ein Thema auch. Und die Chance sehe ich eher darin, dass einfach sehr viele Leute inzwischen gemerkt haben, dass das Urheberrecht eigentlich nicht mehr das leistet, was es leisten sollte. Einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Interessen dieser verschiedenen Gruppen, die davon betroffen sind. Nämlich der Urheber selber, ja, ob das jetzt Musiker oder Schriftsteller oder Filmemacher sind, dann denjenigen, die diese Werke verwerten, also Verlage, Musiklabels, Filmfirmen und dergleichen, Computerspielehersteller und denjenigen, die es am Ende nutzen, also uns allen. Also, und da muss ein Ausgleich geschaffen werden zwischen diesen drei Interessengruppen. Kommt vielleicht noch eine vierte hinzu, das sind die sogenannten Vermittler, wenn man die so nennen will. Also tatsächlich Firmen wie Google oder Facebook und dergleichen, die selber nichts herstellen und die es im Grunde genommen auch nicht wirklich verwerten, aber das wird natürlich alles ausgetauscht über deren Plattformen. Und da drüber gibt es jetzt eigentlich eine weitreichende, nein, Einigkeit wäre zu viel gesagt, aber es gibt eine weitreichende Sensibilität jetzt inzwischen dafür, auch in der Politik, was man daran sieht, dass in dieser Internet-Enquete übers Urheberrecht gesprochen wird, dass immer wieder parteiintern übers Urheberrecht gesprochen wird, dass jede Partei in ihren Parteiprogrammen im Grunde genommen inzwischen irgendwas zum Urheberrecht sagt. Das zeigt eben, dass es da, dass die Leute da sensibler geworden sind und dass die auch merken, da stimmt was nicht. Und das ist dann unter Umständen eine Chance, dass das Urheberrecht selber reformiert wird und dadurch dann hoffentlich eine größere Klarheit entsteht.
Da kommen wir auch zu einem Thema, unter anderem die Musik, die wir auch hier spielen, melden wir natürlich bei der GEMA an. Sie haben aber einen Titel mitgebracht, Blast Your Bits von Disrupt, und das ist eben nicht urheberrechtlich geschützt, wenn ich das richtig verstanden habe?
Nein, das ist tatsächlich ein großes Missverständnis, aber das betrifft jetzt nicht nur Sie, sondern das ist oft so, dass Leute denken, wenn etwas unter zum Beispiel einer Creative Commons Lizenz steht, dann ist das nicht urheberrechtlich geschützt. Doch, das ist genauso urheberrechtlich geschützt wie alles andere. Nur derjenige, der es geschaffen hat, gibt anderen weitergehende Erlaubnis, damit etwas zu machen, was andere eben erstmal verbieten. Zum Beispiel, dass nicht kommerziell zu verwenden. Heißt, ich habe einen Blog, das ist nicht kommerziell, da dürfte ich das zum Beispiel dann draufstellen. Das dürfte ich jetzt mit dem Song von Brian Ferry, den wir vorher gehört haben, dürfte ich das nicht machen, weil ich dazu nicht das Recht habe. Also das ist urheberrechtlich geschützt, aber der Künstler selber, in dem Fall eben der Disrupt, der hat erlaubt, dass das auf solche Art genutzt wird.
Blast Your Bits von Disrupt. Herr Spielkamp, was darf ich mit diesem Song machen? Sie haben gesagt, non-kommerziell, also ich darf nicht mit diesem Song selbst Geld verdienen, weil ich habe es ja nicht komponiert. Aber der Song darf auf unserer Homepage die Radio Wissen auftreten.
Ja, genau, auf eine Art. Also man das funktioniert so, diese Creative Commons Lizenzen, die geben eben dem Künstler selber die Möglichkeit zu sagen, was man mit den Songs machen darf, und die sind standardisiert. Das heißt, es gibt 6 unterschiedliche Lizenzen, das hört sich erstmal viel an, das ist aber relativ wenig und die sind auch ziemlich verständlich. Und da kann man dann etwa bestimmen, mein Werk, es kann ja auch ein Foto sein oder ein Text, in dem Fall ist es ein Musikstück, mein Werk darf von anderen wiederverwertet werden, also veröffentlicht dann eben in dem Fall auch. Und aber zum Beispiel nicht zu kommerziellen Zwecken. Man kann natürlich auch erlauben, dass das auch zu kommerziellen Zwecken wieder veröffentlicht werden darf. Aber wenn es zu nicht kommerziellen Zwecken ist, dann, also wenn diese Einschränkung besteht, dann ist es eben so, dass es in bestimmten Zusammenhängen nur verwendet werden kann. Jetzt haben wir hier,
ja. Nee, sagen Sie es dann.
Jetzt haben wir hier tatsächlich die Situation, dass man darüber jetzt diskutieren könnte, ob zum Beispiel das Deutschlandradio als ein öffentlich-rechtlicher Sender im Grunde genommen davon ausgehen muss, dass das eine kommerzielle Verwendung ist. Das ist zwar jetzt als öffentlich-rechtlicher Sender kein privater kommerzieller Sender wie ein konkurrierender Sender, aber sie würden ja an anderer Stelle für Musik bezahlen. Und da ist es dann in dem Fall schon wieder so, darf man es nicht. Normalerweise sind die Künstler, die das unter solchen Lizenzen veröffentlichen, eigentlich sehr froh, wenn das passiert, damit ihre Musik bekannt wird. Denn das ist die Idee, die dahinter steht, dass die Musik bekannt wird und dass dann die Künstler bekannter werden und dass sie dann zum Beispiel über Auftritte Geld verdienen können.
Sie haben vorhin gesagt, Sie glauben, dass in Zukunft muss sich die ganze Urheberdebatte ändern. Was sagen Sie denn zu den Ängsten der Urheber, dass sie in Zukunft eben gar kein Geld mit ihren Werken verdienen können, wie sie schon immer gemacht haben? Also weil alles eben kostenlos online zur Verfügung steht oder eben nicht. Also wie kann man damit umgehen, dass man sagt, okay, wir können nicht über CDs, sondern über Auftritte eben Geld verdienen?
Ja. Das ist eine Riesenfrage, die sich sehr schwer kurz nur beantworten lässt. Denn zum einen muss man immer dran denken, Urheber haben traditionell kein Geld verdient. Also das hört sich erstmal seltsam an, aber das ist einfach eine Tatsache, wenn man sich anschaut, wie viele Künstler, gerade diejenigen, die wirklich was sehr Kreatives machen, also jetzt Musik, bildende Kunst und dergleichen, nicht unbedingt Journalisten, die zwar auch jetzt natürlich von der Verwertung ihrer Urheberrechte leben, aber die jetzt vielleicht nicht so künstlerisch arbeiten, aber gerade die, die wirklich sehr künstlerisch arbeiten, Schriftsteller und Musiker und dergleichen. Wenn man sich anschaut, womit die traditionellerweise Geld verdient haben, dann wird man feststellen, oder wie viele von denen Geld verdient haben, dass es nur die wenigsten schaffen, davon zu leben. Die meisten können nicht von ihrer Kunst leben. Mhm. Die gehen Kellnern oder fahren Taxi oder machen sonst was. Aber die wollen trotzdem diese Kunst schaffen. Und jetzt wäre es zynisch zu sagen, ja, das ist doch super, dann verdienen die eben anders ihr Geld und wir können das einfach kostenlos weiter vertreiben. Aber was das Problem ist, ist, dass in dieser Debatte immer behauptet wird, es geht darum, mit diesem schärferen Urheberrecht, das soll ja ständig verschärft werden, das ist ja eben auch so eine Tendenz, wofür sich dann zum Beispiel die Verlage und die Musikfirmen und so weiter einsetzen. Mit diesem schärferen Urheberrecht sollen die Urheber gestärkt und geschützt werden. Und das stimmt eben genau nicht. Denn die Situation ist die, ich habe das eingangs gesagt, also das schließt sich wirklich so ein bisschen die Klammer. Ich habe als Vertragspartner nicht den Nutzer am Ende, sondern ich habe erstmal den Verwerter, also in meinem Fall der Verlag oder den Verlag. Und der Verlag, der diktiert mir jetzt seine Bedingungen. Und ich bin in einer ganz, ganz schwachen Verhandlungsposition. Ich kann das zwar ablehnen, ich kann sagen, nein, ich unterwerfe mich diesen Bedingungen nicht, dann bekomme ich aber keine Aufträge mehr. Und wenn ich dann aber alle meine Urheberrechte, also das Urheberrecht nicht, aber meine Nutzungsrechte, wenn ich die dann weggegeben habe, dann schützt dieses schärfere Urheberrecht nur noch den Rechteverwerter, also nur noch den Verlag und die Musikfirma und die Filmfirma. Und deswegen ist es sehr, sehr heuchlerisch, wenn in dieser Debatte ständig damit argumentiert wird, wir müssen die Urheber schützen. Denn Sie werden auch feststellen, wenn Sie sich das ein bisschen genauer anschauen, dass diese Argumente fast immer vom Bundesverband der Musikindustrie kommen und vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der die Verlage vertritt und so weiter, von solchen Interessenverbänden. Und das sind keine Interessenverbände der Urheber, sondern das sind Interessenverbände der Verwerter.
Herr Spielkamp, vielen, vielen Dank für diese ganz tollen Beispiele. Ich hoffe, dass unseren Hörern auch einiges klar geworden ist. Zumindest nickt Nora und ich nicke auch. Mir ist auch einiges heute wirklich verständlich erklärt worden. Gerade ins Studio ist gekommen meine Kollegin Christina Kiauka aus der tagesaktuellen Redaktion. Ich würde ganz kurz zum morgigen Programm schauen. Christina, wie war dein Tag und was habt ihr für morgen geplant?
Hallo, mein Tag war ganz gut. Also, ne? Muss ich sagen.
Heute lief einigermaßen.
Ja, also doch, war ein ganz schöner Tag, auch wenn man bei dem Wetter natürlich viel lieber draußen gewesen wäre. Aber kommen wir mal zum morgigen Tag. Wir haben morgen das Tagesthema der Kampf um die digitalen Straßen gesetzt. Dahinter verbirgt sich, dass Microsoft jetzt auch auf einer anderen Ebene Google den Kampf angesagt hat. Und zwar geht es um den Online-Kartendienst. Da hat Microsoft jetzt angekündigt, ab Mai deutsche Straßen abzufotografieren und will dann den Bing Maps Streetside-Dienst voranbringen und will das in einem größeren Maße machen, als Google Maps funktioniert. 50 weitere, also mehr als 50 Städte sollen so in etwa bis Ende 2012 abfotografiert werden. Street View zum Vergleich sind es 20 Städte. Naja, auf jeden Fall lassen wir uns das mal genauer erklären im Wirtschaftsgespräch mit dem Medienjournalisten Thomas Knüver um 11 Uhr. Was dahinter steckt, wie viel Geld damit möglicherweise im Internet verdient werden kann. Google gucken wir uns morgen auch nochmal genauer an, denn es hat jetzt eine Studie von Wissenschaftlern in Großbritannien und der Schweiz gegeben, die die Suchergebnisse von Google analysiert haben. Die haben jetzt bewusst fiktive Charaktere angelegt und ja, die Google-Konten angelegt und die Suchergebnisse haben sie sich dann mal genauer angeguckt, nachdem sie in den Wochen vorher eben ihre gelenkte Suche da ich merke schon, ich bin ein wenig zu langsam. Also auf jeden Fall diese Google-Studie gucken wir uns morgen genauer an. Außerdem blicken wir auf die Rebellen in Libyen. Wir hatten einen Korrespondenten, der vor Ort war und der, finde ich, wahnsinnig spannende Geschichten, Interviews mitgebracht hat. Ja.
Wie heißt der Kollege?
Das ist Turner. Wie heißt er mit Vornamen?
Ah, komme ich jetzt nicht drauf. Okay.
Ja, also da ist das läuft heute Abend schon im Hintergrund und wir übernehmen es dann nochmal.
Super. Vielen Dank, Christina Kiauka. Ich bin morgen selbst CVD und da arbeiten wir weiter mit diesen Themen zusammen. Wir haben heute Abend in der Redaktionskonferenz über Urheberrechte in der digitalen Welt gesprochen. Nicht ganz einfach. Und wir haben über das Portal iRights.info gesprochen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, in diesen Fragen aufzuklären. Zu Gast waren Matthias Spiekamp, Journalist und Projektleiter vom Internetportal iRights.info und Autor des Blogs Immaterieblog. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Spiekamp.
Ja, gerne. War sehr schön.
Und im Studio war außerdem und die Online-Redakteurin Nora Hespers. Aus der Technik stand uns Stefan Wilke zur Seite. Anna Driftmeier aus der Nachrichten war kurz hier. Christina Kiauke eben aus der Planungsredaktion. Mein Name ist Niloufer Elhami. Vielen Dank fürs Zuhören. Und den letzten Song kündige ich trotzdem mal an. Das ist Bourbon Street Parade von Wynton Marsalis.